Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das ist jetzt der Fall. Schönen guten Morgen. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr. Probieren. So, da tut sich auch was. Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Verlags Van Hook und Ruprecht. Wir haben jetzt die halbe Stunde, um das Buch von Martin Altmaier vorzustellen, auf der Suche nach Resonanz, wie sich das Seelenleben in der digitalen Moderne verändert. Martin Altmaier ist hier zu meiner Rechten. Einer der, glaube ich, profiliertesten Vertreter, kann man sagen, der relationalen Psychoanalyse in Deutschland, Psychoanalytiker in Frankfurt. Und er hat sich dieses Themas jetzt nicht ganz frisch angenommen, sondern wenn man das Buch liest, wenn man reinschaut, Sie sind da schon eine ganze Weile dran. Wo kam diese Motivation her, Herr Altmaier, zu sagen, ich gehe aufs Digitale? Sind Sie so ein Handy, Online, Twitter, alles Nutzer?
Ganz im Gegenteil, also wie Sie sozusagen an meiner Generationszugehörigkeit sehen können, gehöre ich nicht zu dieser Internetgeneration, aber meine Söhne natürlich. Und als Alt-68er habe ich mich immer interessiert für die moderne Lebenswelt. Und als die Kritik an dieser digitalen Welt der Mediengesellschaft immer lauter wurde, dachte ich mir, naja, vielleicht kann man das auch mal anders sehen. Und habe mich bemüht, eine Verteidigung der Internetgeneration zu schreiben. Und als Psychoanalytiker stellt man sich natürlich immer die Frage, naja, wie kann man das verstehen? Was macht denn diese digitale Welt so interessant und attraktiv, insbesondere für junge Menschen, aber zunehmend auch für Ältere? Abgesehen davon, dass es sehr viele praktische Vorteile hat, beim Einkaufen, beim Wohnungssuchen, beim Reiseplanen, im sozialen Alltag und so weiter. Und bei dieser Frage zu verstehen, was an den digitalen Medien interessant ist, habe ich natürlich auch mein psychoanalytisches Wissen benutzt und bin zum Ergebnis gekommen, letzten Endes können die digitalen Medien anknüpfen an ein sehr frühes Bedürfnis von Kindern, das wir alle kennen, nämlich das Bedürfnis, sich zu zeigen und gesehen zu werden. Das ist die Verbindung also zwischen moderner Entwicklungspsychologie und einer Haltung zur digitalen Moderne, die ich versuche einzunehmen, nämlich eine unvoreingenommene und wohlwollende Haltung.
Was Sie gerade beschrieben haben mit den kurzen Schlagworten, Reiseplanung, Verwaltung bestimmter Dinge, vielleicht E-Banking, was man machen kann, das sind ja Dinge, die sehr konkret im Alltag sich zeigen, wo sich die Erfolge, die Vorteile sehr schnell zeigen. Was Sie jetzt zum Schluss angedeutet haben, deutet ja eher auf das hin, womit Sie sich in Ihrer Profession beschäftigen, auf das Seelische. Was ist denn die stärkere Motivation für diejenigen, die sich so dem digitalen Alltag hingeben? Ist es dieser konkrete Nutzen, die Erfahrung von Nutzen? Oder ist es tatsächlich ja, dieses Aufgehobenfühlen, was ich jetzt da raushöre?
Nun, ist natürlich beides. Wie alle Generationen vor uns eignen sich auch die Kinder der modernen Welt diese Welt so an, wie sie ist. Das hat eigentlich immer funktioniert, mehr oder weniger gut, und das funktioniert auch dieses Mal. Das Besondere an den digitalen Medien ist ja, dass sie gewissermaßen jeder Mann Zugang und jeder Frau Zugang verschaffen zu einer medialen Öffentlichkeit. Dieser Zugang ist einfach, er ist günstig, es gibt keine großen Hürden. Und was früher nur den Berühmten und den Prominenten und den Wichtigen und den Bedeutsamen vorbehalten war, nämlich sich in aller Öffentlichkeit zu zeigen und vor Publikum also Lob einzuheimsen, das ist jetzt gewissermaßen jedem und jeder möglich. Also jeder Junge und jedes Mädchen kann diese Medien benutzen, um sich selbst darzustellen oder sein Werk darzustellen, was immer dieses Werk ist, in der Hoffnung, und das ist meine These, in der Hoffnung nämlich, Resonanz aus der sozialen Lebenswelt zu erhalten. Also von Freunden, von Unbekannten Antworten zu bekommen, einen Widerhall zu bekommen auf das, was er oder sie da ins Netz gestellt hat, ob das ein Bild ist, ein Text ist, ein Kunstwerk. Alles wird eigentlich in der Hoffnung ins Netz gestellt oder über Facebook versandt oder per Instagram an Freunde geschickt, in der Hoffnung, einen Widerhall zu erhalten, eine Spiegelung auch des eigenen Selbst. Und ich bin der Auffassung, und das ist meine berufliche Erfahrung, dass solche Spiegelungen, diese Form von Resonanz wiederum rückwirkt auf das Selbst. Dass also Menschen sich in dieser Art von Resonanzsuche und Resonanzerhalt auch verändern. Und das ist meine zweite These, dass das Seelenleben insgesamt sich in dieser digitalen Mediengesellschaft verändert.
Können Sie diese Veränderungen ein bisschen genauer beschreiben, konkrete Beispiele dafür sagen, wo es tatsächlich Trends gibt mit einer Entwicklung, die Sie auf das digitale Umwelt, auf die digitale Umwelt zurückführen?
Ja, den ersten Trend habe ich schon genannt, der sozusagen der erleichterte Zugang zu diesen neuen Medien ist ja auch schon erkennbar an der Zahl der Mediennutzer. Also im Augenblick sind in Europa etwa 3/4 aller Haushalte online. Und wenn ich Ihnen mal eine Zahl zu Facebook nenne, als ich das Buch geschrieben habe, war die Zahl der Facebook-Nutzer täglich 1,5 Milliarden. Inzwischen sind es ein Jahr später 1,6 Milliarden. Also wenn Sie das mal als eine Gesellschaft betrachten, also alle Facebook-Benutzer als eine Gesellschaft, wäre das die größte Gesellschaft der Welt, die bevölkerungsstärkste und zugleich die jüngste. Weil Facebook-Nutzer sind in der Regel zwischen 28 und 30 Jahre alt im Durchschnitt. Und übrigens, das ist auch ein interessanter Befund, gerade in den Ländern des Südens, also in Asien, in Südamerika, in Afrika, sind die Steigerungsraten bei den sozialen Netzwerken am höchsten und die Nutzer noch jünger. Da liegt das Durchschnittsalter zwischen 20 und 25 Jahren. Also das war der erste Punkt. Leichte Zugänglichkeit und damit eine größere Bedeutung dieser Medien für jeden Einzelnen und für ganze Gruppen. Und der zweite Punkt hat damit zu tun, dass in den letzten sagen wir mal, 30 Jahren, also nach dem Ende der Studentenbewegung in den 70er Jahren, sich die gesamte Lebenswelt auch verändert hat. Also die sexuelle Befreiung, um nur ein Stichwort zu nennen, die kulturelle Liberalisierung, die in dieser Zeit stattgefunden hat, die Veränderung des Erziehungsverhaltens in den Familien, die von einem autoritären Erziehungsstil eher zu einem partnerschaftlichen übergewechselt ist, hat inzwischen eine ganze Generation geschaffen, die sehr viel offener, sehr viel flexibler, sehr viel mobiler in die Welt hineinschaut und mit dieser Welt sich auch auseinandersetzt, als das früher der Fall war. Also der Kern der seelischen Veränderung liegt eigentlich darin, dass der alte Charakterpanzer, der noch typisch war für frühere Generationen, also die Abgegrenztheit gegenüber der äußeren Lebenswelt, dass der aufgelockert worden ist, dass das Verhältnis zwischen Innenwelt und Außenwelt sich verändert hat in Richtung auf eine größere Durchlässigkeit und dass deshalb auch sozusagen das ganze, die ganze Welt des Seelenlebens sehr viel mehr in Kontakt ist mit der Außenwelt. Und das sehen wir eben vor allem bei den Jugendlichen. Da geht es im Wesentlichen um Kontakt mit den anderen, um Austausch, um Kommunikation, um Rückmeldung, um die Frage, naja, wer bin ich und wie werde ich gesehen von den anderen. Das sind die Fragen, die kennzeichnend sind für diese Veränderung des Seelenlebens.
Darf ich mal kurz dazwischen? Geht damit auch eine größere Verletzlichkeit einher, wenn diese Barrieren nach außen, wie Sie sagen, niedriger geworden sind, wenn die Hürden niedriger geworden sind?
Ja, das ist gewissermaßen der Preis. Alle Untersuchungen zeigen, dass diese, ich nenne es mal Auflockerung der modernen Psyche, auf der einen Seite sozusagen eine größere Flexibilität erlaubt, auf der anderen Seite aber gerade deswegen auch Labilität verursacht. Also das ist auch plausibel. Früher war es klar, welchen Werdegang ein junger Mann oder ein junges Mädchen nimmt, sei es in die Fußstapfen der Eltern zu treten oder einen Beruf auszuüben, ein ganzes Leben lang. Heute sind diese klaren Bahnen nicht mehr so klar. Und wenn das Leben drumherum unsicherer und prekärer wird, dann wird natürlich auch die Psyche prekärer. Also da liegt gewissermaßen auch die andere Seite dieser verstärkten Labilität, nämlich eine verminderte Stabilität möglicherweise dessen, was wir Sozialcharakter nennen.
Jetzt geht das ja nicht nur einher, die Digitalisierung mit verstärkter Selbstdarstellung und der Hoffnung auf Resonanz, wie Sie das beschreiben. Das Selfie ist dafür wahrscheinlich der sichtbarste Ausdruck und der häufigste Ausdruck. Es geht ja auch einher mit einem leichteren Zugang zu zum Beispiel Gewaltdarstellungen, möglicherweise auch mit mehr Gewaltdarstellungen und mit Selbstäußerungen in Form von Gewaltdarstellungen. Das heißt, da findet ja auch ein Shift in der Qualität statt, eine Veränderung der Qualität.
Ja, auch das ist eine Kehrseite der digitalisierten Gesellschaft, dass sie nämlich nicht nur Zugang hat für diese Art von harmlosen oder wunderbaren und interessanten Selbstdarstellungen, sondern dass sie auch ein Medium ist, in dem Gewalt aufgenommen wird und auf einmal interessant erscheint. Auch moderne Gewalt oder Hasstiraden, die wir im Internet ebenso finden, suchen ja einen medialen Spiegel. Ja? Das ist ja geradezu das Kennzeichen des Terrors, dass er solche Spiegelungen braucht, damit er sich verbreiten kann. Also auch der Hass oder der Neid oder die Gewalt oder auch die Tötungslust, selbst das passiert, suchen sich solche medialen Spiegel, also brauchen ein Publikum bei ihren entgleisten Versuchen, sich selbst darzustellen. Auch das müssen wir gewissermaßen registrieren. Aber wenn wir so herangehen an die Sache, ja, dann merken wir auch gleich, es ist nicht das Medium selbst, also die interaktiven Medien, die sozialen Netzwerke, was gut oder böse ist, sondern es ist die Art seiner Nutzung. Sie kann zum Guten und kann zum Bösen benutzt werden. Also um Ihnen nur mal ein Beispiel zu geben oder zwei. Also auch der Amoklauf ist ja nicht einfach ein Amoklauf, wo jemand Menschen tötet, sondern auch der Amoklauf zielt eigentlich auf ein Publikum, auf eine Öffentlichkeit. Amokläufer legen es darauf an, dass ihre Taten, deshalb heißen sie ja auch Amoklauf, in aller Öffentlichkeit stattfinden. Der Islamische Staat legt es geradezu darauf an, dass seine Untaten eine breite Öffentlichkeit erreichen, und er ist auf diesem Wege ziemlich erfolgreich gewesen. Also das sind Beispiele, die zeigen, dass es nach wie vor auf die Menschen ankommt oder auf die Ideologie von Gruppen, wie solche Medien genutzt werden.
Sie beschreiben in Ihrem Buch diese Kehrseiten, wie Sie das ja auch nennen, und trotzdem durchzieht dieses Buch eine positive Grundstimmung. Sie verteufeln gar nicht die Digitalisierung, sondern sehen eigentlich auch immer Zeichen der Hoffnung. Woher kommt diese Zuversicht? Berufskrankheit vielleicht.
Leider muss ich Ihnen da widersprechen. Also die meisten meiner Kollegen sind eher skeptisch und verbreiten eher Endzeitstimmung, was diese Veränderung angeht. Also insofern ist die Berufskrankheit, also die Deformation professionell unter Psychoanalytikern und auch anderen Psychotherapeuten, eine ganz andere, nämlich eher eine kulturpessimistische Art von moderne Kritik, der ich zu widersprechen versuche. Meine Hoffnung kommt natürlich einerseits daher, dass ich geschichtsphilosophisch ein Optimist bin. Ja, ich bin der Ansicht, dass zum Beispiel auch der Islamismus eine vorübergehende Erscheinung ist, die mit dem Zusammenwachsen der Welt zusammenhängt und gewissermaßen zu den Geburtswehen gehört einer solchen zusammenwachsenden Welt. Also das ist das eine. Ich bin Geschichtsoptimist. Das andere ist, schauen Sie, diese Jugend, ja, die in diese Welt hineinwächst, der muss man hinreichend Vertrauen entgegenbringen, dass sie sozusagen auch die Probleme dieser digitalen Welt mit der nötigen Intelligenz, ja, mit dem nötigen Pragmatismus, mit der nötigen Kreativität anpackt und sich diese Welt so aneignet, wie unsere Generation sich unsere Welt angeeignet hat. Also das ist die zweite Quelle, dass ich gewissermaßen meine Hoffnung auf die Jugend setze. Und warum sollte also die Jugend in eine Apokalypse steuern? Ich habe in dem Buch mal gesagt, naja, die gegenwärtige Jugend hat eher Angst davor, übersehen zu werden, als überwacht zu werden. Ja? An diesem Punkt, glaube ich, beginnt die kritische Debatte über die Mediengesellschaft. Und wir müssen uns fragen, wenn wir der kritisch gegenüberstehen, warum unsere Warnungen doch letzten Endes nicht fruchten, wenn wir die Weiterentwicklung dieser Gesellschaft anschauen. Und ich glaube, die einzige Hoffnung, die wir haben, ist, dass diese Generation und auch die Enkelgeneration noch mehr in der Lage sein wird, diese Welt so zu gestalten, dass es vernünftig ist.
Was können wir, was kann ich als Einzelner tun, um diese Gestaltungsmöglichkeit, um diese Selbstwirksamkeit der jüngeren Generation, der Enkelgeneration zu unterstützen, herbeizuführen?
In allen Familien gibt es ja diesen Konflikt. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie schwierig das ist, sozusagen den Medienumgang mit ihnen vernünftig zu gestalten. Und was ich da empfehlen kann, ist erstens eine unbefangene Haltung demgegenüber. Ja? Also je nachdem, wie die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist, gelingt diese unbefangene Haltung auch, und dann kann ich mit meinen Kindern oder mit meinen Enkelkindern auch über die Gefahren dieser Medien sprechen. Wenn ich aber von vornherein vorurteilsvoll daran gehe und Medien verdamme, dann erreiche ich natürlich das Gegenteil, das wissen wir alle, also Kinder sind nun mal rebellisch, und insbesondere, wenn sie sich attackiert fühlen und wenn sie spüren, ich muss das noch nicht mal sagen, wenn sie spüren, was für Vorurteile ich selbst gegenüber solchen Medien habe, dann werden sie mit mir darüber nicht offen sprechen können. Also Das ist das eine. Und das andere, sich selbstkritisch zu fragen, ob wir nicht unsererseits ebenfalls fasziniert sind von diesen neuen Medien. Also die Selfie-Manie kann man natürlich auch wiederum verurteilen, aber man kann sie auch sehen als ein Beleg dafür, dass quer durch die Generationen diese Art von Selbstbild Karriere gemacht hat. Ja? Und was wir drittens bedenken sollten, ist, dass diese Selfies ja nicht für das Fotoalbum gemacht ist. Also früher wurden auch schon Selbstbilder gemacht oder Familienfotos. Aber diese Selfies sind eben nicht fürs Familienalbum gemacht, sondern sie werden ja in die Welt geschickt. Ja? Sie werden ja an Freunde verschickt, sie werden auf Facebook-Seiten notiert und die Erwartung ist, dass da ein Echo kommt. Und wie unsere Kinder und Jugendlichen sind auch wir älteren Erwachsenen darauf angewiesen, dass wir ein Echo aus der Welt bekommen. Und sei es das Echo auf ein Selfie, was wir ins Netz gestellt haben. Also diese Form von milder Selbstkritik empfehle ich ebenfalls, um zu den Medien ein unbefangenes und unvoreingenommenes Verhältnis einzunehmen.
Wenn Sie Fragen haben, freuen wir uns über Anregungen, Rückfragen, Anmerkungen. Ich komme mit dem Mikro zu Ihnen. Nö, ich laufe rum, ist kein Problem, wir sind ja zu zweit, das kriegen wir hin. Genau. Stellen Sie sich ganz kurz vor.
Eckart Hoffs, ich komme aus Baden-Baden. Kann man die Medien nutzen, ohne die Nachteile sich einzuhandeln?
Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage. Ja? Also die Kulturpessimisten unter den Intellektuellen, ja, nehmen Sie nur mal Hans Enzensberger, ja, oder andere unserer Matadoren im Feuilleton, ja, die sagen ja, die Lösung ist, werft eure Handys weg. Ja? Klickt euch aus den sozialen Netzwerken. Ja? Meidet das Internet. Ja? Auch Harald Welzer, den ich sehr schätze übrigens, hat ein Buch geschrieben mit dieser Aufforderung. Also das wäre im Sinne, eigentlich kann man damit nichts anfangen, haltet euch fern davon. Desertiert aus dieser Welt. Ja? Die Aufforderung zur Desertion aus der Lebenswelt ist in aller Regel wenig erfolgversprechend. Ja. Wenn wir fragen, diese Welt, die wir möglicherweise nicht mehr aus der Welt schaffen können, die Welt der digitalen Medien, wie können wir sozusagen ihre Nachteile eingrenzen und ihre Risiken beschränken, liegt sozusagen in vielen Bereichen. Ein Bereich ist der, dass selbstverständlich die virtuelle Welt denselben Gesetzen des zivilen Umgangs miteinander folgen muss, wie die wirkliche Welt. Warum sollte da Gesetzlosigkeit herrschen? Und es ist natürlich die Frage an die Politik, warum sie das nicht längst schon geregelt hat. Jetzt haben wir einen Gesetzentwurf des deutschen Justizministers, der das zu regeln versucht. Diese neuen Medien gibt es seit 20, 25 Jahren. Das hätte längst passieren müssen, aber besser spät als nie. Also das ist eine der Konsequenzen, dass diese Welt reguliert werden muss. Ja? Das zweite ist, dass diese Welt in den Familien besprochen werden muss. Also dass wir die Medienkompetenz auch unserer Kinder und Kindeskinder fördern müssen. Ich habe es schon angedeutet, das geht nur, wenn wir selber nicht vorurteilsvoll daran gehen. Ja? Und das dritte wäre, dass wir gewissermaßen Medien, eine Medienöffentlichkeit schaffen, die dieser Öffentlichkeit von Hasstiraden, von Gewaltvideos, von Pornografieringen, die ebenfalls das Internet benutzen, etwas entgegensetzen. Das heißt, es muss eine neue Medienöffentlichkeit her. Obama zum Beispiel hat das bei seiner Wahl exzellent geschafft. Er hat ja die Medien benutzt wie keiner vor ihm. Der französische Favorit für die Präsidentschaftswahl, Macron, macht das ebenfalls. Er hat gewissermaßen aus dem Nichts eine Jugendbewegung, würde ich es fast nennen, geschafft, wo inzwischen 200.000 zwischen 20 und 30 vernetzt sind und seine Kampagne unterstützen. Ja? Und auf der anderen Seite hat, wie wir alle wissen, Donald Trump das auf seine Weise gemacht. Ja? Das heißt, wir müssen Gegenbeispiele bringen, wie wir also die Öffentlichkeit, gerade die Medienöffentlichkeit, vernünftig und human und in Bezug auf einen Fortschritt in der Welt benutzen und damit denen, die das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen, etwas entgegenhalten.
Wir haben eine weitere Frage hier. Ja. Ja, hallo, ich bin Alexander Krug aus Jena, also Studierender noch. Meine Frage wäre, und Sie haben davon auch schon einiges vorweggenommen, Sie haben auf die Wechselwirkung von Selbstbestimmtsein und Selbstbestimmung durch die Medien verwiesen und auch, dass es nicht nur die Aufgabe des Individuums ist, dieser neuen Bewegung und diesen Medien entgegenzutreten, beziehungsweise sie auch erstmal zu verstehen und auch mit in den Alltag und in die Gesellschaft zu integrieren. Wie kann das eigentlich öffentlich stattfinden? Weil es wird ja, wie von Ihnen auch gerade in Ihrem dritten Punkt propagiert, es muss ein öffentlicher Diskurs stattfinden, die Medien müssen verstanden werden, es muss selbst reflexiv rangegangen werden, Medienkompetenz geschult werden. Aber es passiert ja in dem Bereich wirklich sehr langsam etwas, schon seit Jahrzehnten. Was könnten denn so Ansatzpunkte sein, wie man so eine Bewegung fördern könnte? Weil es ist ja nicht nur so, dass die Medialität so schön einheitlich ist und alles ist vernetzt, wie Sie das meinten mit Facebook, es wäre ein riesiger Staat und ähnliches. Es ist ja doch sehr plural und die Netzwerke untereinander ja doch eher getrennt und diese Tendenz dazu, dass sich immer weiter Blasen bilden, sich Leute viel stärker ideologisieren und radikalisieren, nimmt ja auch immer stärker zu.
Also zunächst will ich aufnehmen, was Sie am Ende gesagt haben. Die Medienwelt ist in der Tat plural. Ja, das ist ja geradezu einer ihrer Vorteile, ja, dass sie die Welt vielschichtiger und facettenreicher macht, gerade weil sie von so vielen ohne große Hürden genutzt werden können. Deshalb gibt es auch kein Generalkonzept, wo man sagen könnte, naja, auf diese Weise muss man das machen. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, auch die klassischen seriösen Medien, also die überregionalen Zeitungen zum Beispiel, FAZ oder Spiegel oder Die Zeit, sind ja längst online gegangen unter dem Druck des Notwendigen. Das heißt, da haben sie bereits im Internet seriöse Formen von Berichterstattung, ja, die also kontern können, diese unseriösen Fake News Online Portale. Ja. Und das Dritte ist, diese neuen Medien gibt es noch keine Generation. Also 1994 wurden die sozialen Netzwerke quasi aus dem Nichts erschaffen. Ja. Das Internet gibt es vielleicht 30 Jahre. Ja. Also das ist vor dem Hintergrund der Menschheitsgeschichte eine kurze Zeit. Ja. Und genauso wie es sehr lange gedauert hat, dass die Welt sich mit dem Buchdruck arrangiert hat, in der islamischen Welt tut man sich immer noch schwer. Und das hat im Übrigen auch Gründe damals. Sie wollten den Buchdruck nicht, weil der Koran sozusagen nur von Gelehrten weitergegeben werden sollte und nicht einfach als Buch jedem in die Hand gedrückt werden sollte. Also das dauert eine Weile, bis sich ein neues Medium nicht nur durchsetzt, sondern bis auch die Weltgesellschaft, um das mal so pathetisch zu sagen, verstanden hat, wie man damit vernünftig umgeht. Und da das alles in der Zukunft liegt, kann ich das auch nicht voraussagen. Also Prognosen sind immer schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Aber die Hoffnung kann man doch haben, dass das wie bei anderen Medien auch bei den digitalen, interaktiven Medien gelingen wird.
Ich weiß, dass Sie sich gemeldet haben. Wir haben ein strenges Zeitregime hier und ich bin dafür da, das einzuhalten. Insofern muss ich Sie leider auf das Gespräch nachher vertrösten, das natürlich möglich ist, mit Martin Altmaier. Ich möchte diesen leicht hoffnungsvollen Ausblick am Ende auch als Schlusswort nutzen und ganz zum Schluss mit Ihnen noch eine kleine Aktion machen, sagen wir mal, eine künstlerisch-parodistische Aktion. Wir machen jetzt von uns ein Selfie vor Ihnen. Sie dürfen uns dabei fotografieren, dürfen das auch posten. Noch schöner ist es allerdings, wenn Sie sich auch rumdrehen und von uns ein Selfie machen, während wir von Ihnen ein Selfie machen. Also Sie von sich und wir von uns, ja? Machen Sie ruhig, Handy raus und dann geht's los. So, Sie können jetzt alle hier schauen. So. Fotografieren Sie fleißig und auf geht's. Genau, wer möchte, kann das jetzt dann posten. So. Martin Altmaier, auf der Suche nach Resonanz, wie sich das Seelenleben in der digitalen Moderne verändert. Das ist das Buch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.